Nach Abzug der Kolonialmächte aus Afrika haben die Globalisten ihren Platz eingenommen, vor allem China, die USA und Europa. Kredite und Hilfsleistungen von Weltbank, Währungsfonds und der UNO sind an ideologische Auflagen gebunden. Das sind unter anderem Klimaschutz, Genderismus und Impfterror. Vor allem junge Menschen stehen dem kritisch gegenüber und wollen ihre Länder endlich von ausländischen Interessen befreien. Ein Beispiel dafür ist das kleine ostafrikanische Land Ruanda. Es war deutsches und belgisches Protektorat und wurde 1962 unabhängig. Von 1990 bis 1994 kam es zu einem brutalen Bürgerkrieg zwischen Hutus und Tutsis, mit fast 1 Million Toten. Dann übernahm der heutige Präsident Paul Kagame das Zepter und regiert seither mit Unterstützung des Militärs. Unter seiner Führung ist Ruanda zu einem sicheren und aufstrebenden Land geworden. Bis vor etwa 10 Jahren kritisierte er offen die westliche Doppelmoral und machte Politik im Sinne seines Landes. Ruanda wurde zum Vorbild für Afrika. Die Globalisten witterten Morgenluft. Sie nahmen Kagame in ihre Mitte auf und gewährten ihm großzügige Darlehen zu ihren woken Bedingungen. Ruanda wurde zum Experiment der Globalisten. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger, die das Land sehr gut kennt, erzählt uns mehr über diese Entwicklung. Ich begrüße dich, Cornelia, bei uns im Studio.
Grüß dich.
Cornelia, wir haben ja schon öfter an dieser Stelle über Ruanda gesprochen. Erstens, weil du ein Nahverhältnis zu diesem Land hast. Zweitens, weil es jetzt wieder in die Schlagzeilen rückt. Man liest, dass Präsident Paul Kagame jetzt sich zum Musterschüler Afrikas entwickelt und die globalistische Politik umsetzt. Wie das?
Ja, das ist sehr interessant zu beobachten. Ich war das erste Mal 2010 in Ruanda und da war es ein landwirtschaftlich dominiertes Land, schon im Aufwind, schon im Aufschwung, sehr sicher und stabil. Und in den letzten Jahren ist dann aufgefallen, dass hier plötzlich die vielen Pfeiler der globalistischen Ideologie 1:1 in Ruanda umgesetzt werden. Jetzt zum Beispiel die digitale Identität wird vorangetrieben seit Juli, da komme ich dann noch drauf zurück. Es wird ausgebaut, das Breitband, was ja ganz wichtig ist, weil sonst gibt es keine digitale Identität. Starlink, Elon Musk ist in Ruanda schon vertreten und bietet Internet an. Die Vorantreibung der LGBTQ-Gemeinschaften in Ruanda, das wäre früher undenkbar gewesen. Kagame hat ihnen zugesichert, dass sie sicher sind in Ruanda. Das heißt also, hier wird die Gesellschaft aufgemischt und Familien werden zerstört. Radikaler Feminismus ist ein Thema geworden in Ruanda. Ich kenne Familien, Väter, die sich beklagt haben, dass sie mit ihren Frauen nichts mehr machen können. Gesundheitsdiktatur, die WHO hat da einen ganz starken Einfluss in Ruanda, auch Bill Gates mit seinen Impfprogrammen. Das heißt also, die Globalisten übernehmen das, die Kontrolle über das Immunsystem der Menschen, wie auch bei uns. Die Klimadiktatur, alles, was irgendwie klimafreundlich ist, setzt Kagame nach Möglichkeit um, bekommt dafür sehr viel Geld vom Internationalen Währungsfonds. Aus diesem sogenannten Resilienz- und Nachhaltigkeitsfonds sind schon hunderte Millionen Dollar geflossen. Sprachdiktatur, der Begriff Tutsi und Hutu ist verboten, das wäre Aufwiegelei. Schaffung von Monopolen, BlackRock ist sehr aktiv in Ruanda. Und Bill Gates ist in den letzten Jahren ein gern gesehener Gast beim WEF in Davos gewesen, traf sich dort mit Bill Gates, mit Ursula von der Leyen und so weiter und so weiter.
Ja, aber Cornelia, wie ist sowas möglich? In unserer Altersklasse erinnern wir uns noch allzu gut an diesen also ich glaube, das ist eines der schlimmsten Massaker, die es eigentlich gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, wo in kürzester Zeit, also du sagst, der Krieg hat ja 4 Jahre gedauert, aber dieses Massaker damals, dieses gigantische, glaube ich, 100 Tage, in denen 1 Million Menschen mit den primitivsten Mitteln getötet wurden, also mit Macheten zerhackt etc. Und es war ein sehr landwirtschaftlich orientiertes Land, zwar landschaftlich schön. Wie kann das sein, dass sich das jetzt innerhalb von 30 Jahren so umdreht?
Ja, es geht ums Geld. Kagame kann nur mit Unterstützung des Militärs regieren. Ich habe das selber gesehen, es ist ein absolut sicheres Land. Da kann ja nichts passieren, wenn man einen Schirm verliert, wird er einem nachgetragen, auch das Handy. Und das Problem ist auch, dass die Jugend schon aufbegehrt und sieht, dass hier etwas nicht stimmt, dass sehen auch zum Beispiel die Eliten im Land, die Kinder gehen ins Ausland und studieren im Ausland, bekommen dann die Top-Posten im eigenen Land und da gab es schon mal einen Aufschrei der Jugend auf den Straßen, die gesagt haben, warum gehen eure Söhne und Töchter im Ausland auf die Unis, sind denn unsere nichts wert?
Das heißt, man korrumpiert die Menschen genauso wie anderswo.
Ja.
Beginnen wir jetzt mit diesen, du sprichst von diesen Grundpfeilern des Globalismus, die dort eingeschlagen werden. Beginnen wir beim ersten, bei der digitalen Identität. Also ich glaube, wir sprechen dann hier über ein Testgelände, ein Übungsgelände in Afrika, so wie sich das entwickelt. Beginnen wir bei der digitalen Identität.
Ja, es gibt ja schon einen Personalausweis in Ruanda seit 2008. Das ist eine Plastikkarte mit einem 2D-Barcode oder mit einem Chip und trägt eine 16-stellige Nummer. Und das ist jetzt abgegradet worden ab Juli, und zwar mit biometrischen Daten. Das heißt, Foto, Augenscan und 10 Fingerabdrücke müssen beigestellt werden. Und es gibt dann noch einen QR-Code. Der Ausweis wird schon ab Geburt ausgestellt und die biometrischen Daten ab dem 5. Lebensjahr aufgenommen, bisher ab dem 16. Und diese Karte ist so noch freiwillig. Es gibt sie als physische Karte, wie die aktuelle ID, die die Leute haben, als Plastik. Es gibt sie als digitale Version am Mobiltelefon. Und es gibt sie auch lediglich mit einer ID-Nummer. Also der Mensch ist nur meine Nummer. Und argumentiert wird damit, dass man dann einen leichteren Zugang hat, genauso wie bei uns Dienstleistungen, Bequemlichkeit, man kann alles über die Karte erledigen, dass natürlich die Daten alle bei den Institutionen liegen, ist auch klar. Jetzt neuerdings Mobilnummer bekommt man ab Juli schon nur mehr mit der digitalen ID-Karte. Und wenn man zurückgeht in die Pandemie, was da passiert ist, da wurde der Impfstatus mit dieser ID-Karte, die es schon gab, verknüpft. Die Polizei hatte ein Lesegerät und hat Kontrollen auf den Straßen gemacht und konnte genau feststellen, wer die Impfung hatte und nicht. Und wer sie nicht hatte, wurde in einem großen Stadion, in Amahuru hat sich das genannt, wurde dort kaserniert. Und ich nehme an, bis zu dem Zeitpunkt, dass er sich impfen ließ. Und da sind die Impfärzte, die Militärärzte, mit herumgegangen und haben den Menschen die Spritze verpasst, ob sie wollten oder nicht.
Und wir sind jetzt praktisch die 7 Geiseln, die überall mit den Verlockungen erliegen. Alles ist so bequem, alles wird passiert so problemlos, und das Problem wird, wenn diese verschiedenen Dienste zusammengeführt werden, wenn dieses perfekte Raster entsteht. Also was im Zusammenhang mit Ruanda eigentlich undenkbar war, ist das Voranschreiten der LGBTQ-Ideologie und Propaganda. Ja. Aber auch da hört man, dass es
funktioniert. Es wird der Gesellschaft aufgezwungen mit dem Ziel, diese Gesellschaft, diese sehr konservative, familienorientierte Gesellschaft aufzubrechen, sie daran zu gewöhnen, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt, sondern alle möglichen Arten von aus der Politik definierten Geschlechtern. In Ruanda gibt es ein Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe, noch immer. Geschlechtsumwandlungen sind auch verboten. Und es wurde schon 2009 diskutiert über eine Strafe für Homosexuelle, wie das in Uganda der Fall ist. Das wurde aber abgelehnt. Und die Kirche ist an und für sich ein zentraler Bestandteil der Ruanda und hat aber da nicht viel dagegen geredet. Das ist bekannt. Auch bei uns hat ja die katholische Kirche nichts dagegen getan, dass wir zwangsgeimpft wurden, mehr oder weniger. Die Kirchenvorsteher sind sehr reich und einflussreich und reden nicht dagegen. Es ist so, dass Ruanda die gemeinsame UNO-Resolution zur Verurteilung von Gewalt gegen LGBTQ unterzeichnet hat. Und seit 2024 gibt es ein neues Gesetz in Ruanda. Da erhielt dann ein Transgender in Ruanda einen Flüchtlingsstatus. Und in diesem Gesetz heißt es, schutzbedürftig sind Personen, deren Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung sie einem höheren Risiko aussetzen würde. Das heißt also, Kagame hat im Grunde genau diese Gesetze übernommen. Ich höre von meinen Freunden, die sind total konsterniert. Es gibt in Kigali schießen die schwulen Bars aus dem Boden.
Du kennst das Land, du kennst die Menschen. Das ist doch eine eher konservative Gesellschaft. Wie reagieren die darauf, wenn die das von oben hin verordnet
bekommen? Sie sind konsterniert, sie sind verwirrt, sie dürfen aber nichts sagen. Man darf ja nicht vergessen, dass im Grunde in Ruanda das Militär regiert mit Kagame, und Aufruhr und Aufstände sind unmöglich. Da werden die Leute sofort kaserniert oder erschossen,
also
oder
das kommen kommt ins Gefängnis.
Grundsätzlich das ist nicht völlig unmöglich. Die Jungen haben das schon probiert, die haben einmal eine Twitter-Gruppe gegründet und haben eben zum Aufstand gerufen, die wurden alle verhaftet. Also, wie gesagt, die Menschen in Ruanda, die wirklich sehr, sehr konservativ sind und Familien lieben und viele Kinder haben, die sind einfach konsterniert und verwirrt. Sie wissen auch gar nicht, was sie tun sollen. Mir erzählen Freunde, in den schwulen Bars sitzen Männer herum mit rosa Tütüs und Stöckelschuhen, und die werden angeschaut, und die Leute sind fassungslos. Was ist das, sagen sie.
Ja, aber jetzt hört man, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, also weil das so ein Erfolgsmodell ist, geht die Geschichte weiter und Ruanda wird jetzt ein wunderbarer Produktionsstandort für mRNA-Impfstoffe.
Ja, und unsere Frau EU-Kommissionspräsidentin mischt auch dort eifrig mit und hat Ruanda schon viel Geld gegeben. Das EU-Parlament versucht ja gerade hier ihr einmal herauszufinden, was sie denn mit Pfizer vereinbart. Vielleicht kommt da auch in Afrika irgendwas raus. Auf jeden Fall hat 2019 interessanterweise Paul Kagame gemeinsam mit Bill Gates einen Artikel verfasst auf der CNN-Webseite unter dem Titel: Jede Impfung in den Arm eines Kindes ist wie ein Schuss Adrenalin ins Herz der Wirtschaft. Das muss man sich einmal geben. Ich meine, das ist...
Wann hat er das gesagt?
2019 auf einer CNN-Webseite gab es einen gemeinsamen Artikel von Paul Kagame, dem Präsidenten, und Bill Gates. Also das sagt ja schon alles. Und im August 21, mitten in der Pandemie, gab es dann schon ein Abkommen zur Impfstoffproduktion in Afrika. BioNTech, Kagame, der Präsident von Senegal, von der Leyen, war dabei. Und dasselbe wollte man in Südafrika machen, wird von der Afrikanischen Union vorangetrieben. Die Afrikanische Union wird aufgebaut wie die Europäische Union, das muss man auch sagen. Da ist die EU das Vorbild, leider. Und Spatenstich für diese Anlage von BioNTech wurde Anfang Juni 2022. Und was wird dort aufgebaut oder ist ja schon dort? Das sind modulare Produktionsanlagen für mRNA-Impfstoffe. Und neben Corona sollen auch mRNA-Impfungen für Malaria und Tuberkulose entstehen dort. Und zwar in sogenannten BioNTech-Trainern. Das sind modulare, wie soll ich sagen, Herstellungscontainer. Und dort werden diese Impfstoffe erzeugt. Kapazität 50 Millionen Dosen pro Jahr soll ganz Afrika beliefern. Und die Eröffnung erfolgte 2023 in Kigali. Frau von der Leyen war dort, zufällig. Und da hat man dann wieder viele Abkommen geschlossen und die EU hat 900 Millionen Euro in Ruanda investiert zur Erhöhung der sozialen und Umweltstandards.
Ob die EU jetzt noch so lange ein Vorbild sein wird für die Afrikanische Union, das bleibt abzuwarten. Also wenn man sieht, Ukraine soll dazu, Moldawien soll dazu, Bulgarien hat gerade den Euro übernommen. Also ob dieses Konzept so lange
übernommen nehmen müssen.
Nehmen müssen, ja.
Ganz Protest dann nicht.
Ob das noch so lange funktioniert, wird man sehen. Kommen wir zu diesen Flüchtlingsströmen. Europa wird geflutet und jeder, der sich dagegen auflehnt, dessen Rübe landet im Staub, mehr oder weniger. Boris Johnson war der Erste, der gesagt hat, wir machen einen Deal mit Ruanda. Die Flüchtlinge, die Illegalen, die kommen, sie sollen dort in ein Interimslager gesteckt werden. Und wenn es nicht hinhaut, dann bleiben sie meistens gleich in der Gegend, auch nicht schlecht. Das ist sofort gekippt worden. Boris Johnson ist Geschichte geworden.
Es war ein Flop.
Rishi Sunak hat das Gleiche probiert. Auch das ist sofort zu Ende gegangen. Jetzt hat man einen Brutalsozialisten am Ruder, der sagt, er will das überhaupt
nicht. Der hat das ohnehin schon immer gesagt, er kippt das Gesetz.
Und jetzt kann also Afrika seine Glücksritter nach Europa schicken in großer Tat.
Naja, das Ganze ist natürlich so. Angefangen hat's konkret, also Boris Johnson hat damit begonnen. Rishi Sunak hat dann den Wahlslogan ausgegeben, Stop the Boats, weil ja, das waren Bootsflüchtlinge, die über den Kanal aus Frankreich kommen, aus einem sicheren Land. Und Großbritannien ist untergegangen. Nigel Farage, der Rechte, hat einen Aufwind, einen politischen Auftrieb erlebt und man hatte Angst davor. Und dann hat man also mit Ruanda eine sogenannte fünfjährige Partnerschaft für Migration und wirtschaftliche Entwicklung gemacht. Das war damals noch einfach ein Memorandum. Das wurde dann abgegradet zu einem richtigen Abkommen. Und zu dieser Zeit waren schon 52.000 Asylforderer, hätte man eigentlich nach diesem Gesetz, das dann kam, schon nach Ruanda schicken müssen. Kosten 370 Millionen Pfund an Ruanda, sogenanntes Entwicklungsgeld, plus 120 Millionen Pfund, wenn erst einmal 300 Personen dort sind und pro umgesiedelter Person noch einmal 171.000 Pfund über 5 Jahre. Ende 23 hat, bevor überhaupt ein Migrant Ruanda gesehen hat, 240 Millionen Pfund an Ruanda bezahlt.
Also und die weitere, schon im Voraus?
Im Vorhinein. Und weitere 50 Millionen im April 2024. Und der Rishi Sunak hat angekündigt, die ersten Abschiebungen beginnen im Juli 24, sollte er die Wahl gewinnen. Er hat sie verloren. Und es gab keine Abschiebungen, weil der jetzige Premier Starmer hat gesagt, er wird dieses Gesetz kippen. So, und jetzt, was ist in Ruanda passiert? In Ruanda hat man sich gefreut über die großen Geldflüsse, hat ein Hotel ausgewählt, das nannte sich Hope Hostel, in einer, ich kenne die Gegend, in einer poschen Gegend in Kigali, im Bezirk Kagugu, wo auch der Golfplatz ist, wo Kagame immer gerne spielt und die ganzen Expats ihre Häuser haben. Und dort wurde ein Hotel abgegradet mit einem Fußballplatz, mit Pool, mit allen Schikanen, 42 Angestellte, die das Haus sauber halten und dort das Catering machen. Und das Haus stand ab August 2024 bereit für die Migranten aus UK. Sind nie gekommen. Die Beschreibung, es war ein Team, ein britisches Team dort, die haben das gefilmt, Doppelzimmer mit Balkonen, in jedem Zimmer Moskitonetz, Toilettartikel, Willkommenspaket mit Kleidern. Man hat meistens Muslime erwartet, der Koran lag nebenan auf dem Tisch und ein Gebetsteppich.
Aber das Ganze fast auf Hotelniveau.
Es war auf Hotel, es gab zwei Gebetsräume, die mit roten Teppichen ausgestattet waren und es kam keiner. Das Ganze hat den britischen Steuerzahler hunderte Millionen Pfund gekostet und ist jetzt im Sand verlaufen.
Also die kriegt man nie wieder zurück, braucht man nie wieder danach fragen. Damit also der Reigen der üblichen Verdächtigen komplett ist, zum nächsten Punkt. Ein heißes Thema in Afrika ist natürlich immer der große Energiebedarf, aber bei schlechter Infrastruktur. Jetzt hat der Internationale Währungsfonds auch Atomenergie als klimafreundlich bezeichnet und vergibt dafür Kredite. In Ruanda soll das erste Projekt dafür starten. Wie kann man hier, der kleine Reaktor im Hinterhof oder
ja,
was?
Ja, genau so ungefähr. Bill Gates hat da auch wieder ein schönes Investmentprojekt entwickelt, weil das geht nämlich auf seine Entwicklungen zurück. Modulare Nuklearanlagen, die er ja auch in den USA und in Europa anbietet.
Also hinten neben dem Hühnerstall?
Kleine mobile Anlagen, die sicher sind. Es gab jetzt am Wochenende gerade den sogenannten Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Und da ging es um die Energiezukunft Afrikas. Partner, wer war dort? Die Atomenergieorganisation, die UNO-Wirtschaftskommission für Afrika, die Kernenergieorganisation, die Weltnuklearvereinigung und so, und natürlich auch die ganzen Institutionen, die Banken und so weiter. Afrikas Regierungen fordern, dass die Nuklearenergie als saubere Energie anerkannt wird. Mhm. Ist im Grunde ein vernünftiger Schritt, im Gegensatz zu Europa, wo man uns lieber im Finstern sitzen lässt und auch der Gas und Öl aus Russland verbietet. Auf jeden Fall, der steigende Energiebedarf macht das in Afrika natürlich nötig. Die brauchen irgendwoher eben den Zugang zur Elektrizität. Und Ruanda hat angekündigt bei dieser Konferenz, es überprüft jetzt den Einsatz dieser modularen Mini-Reaktoren. Der erste wird für 2026 erwartet und soll 2028 in Betrieb gehen. Und sie haben sich natürlich sehr gefreut, auch der Chef der Internationalen Atomenergieagentur, Organisation, der im Iran wieder ganz andere Worte fallen hat lassen oder über den Iran. Nuklearenergie ist sauber und er freut sich wahnsinnig, dass die Weltbank hier umgeschwenkt ist und auch Kredite dafür vergibt. Und man wird also jetzt mit regionalen und privaten Banken zusammenarbeiten, um die Nuklearenergie nach Afrika zu bringen. Und Kagame hat Bill Gates 2024 in Davos getroffen beim Weltwirtschaftsforum und hat mit ihm in einer Diskussionsrunde zum Thema gesessen. Und Bill Gates hat ja damals ein Zitat losgelassen: Kernenergie ist die einzige Energieform, die rund um die Uhr, Saison für Saison und praktisch überall auf der Welt im großen Maßstab funktioniert, nur in Europa nicht. Und ein Uranbrennstoffpellet wurde angegeben, das ist so groß wie eine Fingerspitze, liefert so viel Energie wie 500 Liter Öl oder 480 Kubikmeter Erdgas oder eine Tonne Kohle.
Das sind natürlich Argumente. BlackRock hat sich natürlich auch in Ruanda wunderbar etabliert und hat dort ein Projekt laufen mit für Exil-Ruanda.
Ja, das ist
welche Überraschungen warten da also uns?
Ja, da geht es um im Ausland lebende Ruander, die ja, es leben ja viele Ruander in der Diaspora, die haben viel Geld, sind reich. Ich habe selber in einem Mietshaus von einem Ruander gewohnt, am Kivusee, eine tolle Villa, da würden wir gerade so mit den Augen schauen, wenn wir so ein Haus sehen. Bis jetzt war es so, dass man den Hausbau Verwandten und Freunden anvertraute. Die sollten ein Grundstück suchen und dann den Bau überwachen. Und viele haben ihnen die ganzen Ersparnisse ausgehändigt und die haben das dann vergeigt oder das Geld selber eingeschoben und nichts gemacht. BlackRock hat diese Lücke erkannt und wickelt das jetzt alle für die Expats ab. Da läuft gerade eine große Kampagne in Ruanda. Vom Grundstückskauf bis zum Hausbau bis zur Überwachung des Baus, einschließlich, wenn der Besitzer das vermieten möchte, einschließlich der Mietersuche. Und
also professionellste Organisation.
Professionellst und maßgeschneiderte, hochwertige Häuser sind das für verschiedene Zwecke. Es wird sogar angeboten, dass BlackRock ganze große Areale aufkauft und dort einen ganzen Wohnpark hinstellt, den man dann als Unternehmen führen könnte, also ein sehr lukratives Geschäft. Finanziell, wie schaut's aus? Man müsste 20% der Baukosten anzahlen und wenn man nicht alles hat, dann kriegt man natürlich ein Darlehen, 80% der Restsumme, die man dann schrittweise zurückzahlt. Und ich nehme einmal an, dass BlackRock jetzt einmal alles aufkauft in Ruanda, was möglich ist. Bis jetzt war es ja eigentlich, das sind die Grundstücke in Hand der Familien und es wird auch immer per Erbe an den Sohn das Grundstück weitergegeben, weil dort bauen die Ruander ihre Gemüsesachen an. Also ich schätze einmal, es wird dort zur Verknappung von Grundstücken kommen, zur Verknappung von Wohnraum und BlackRock wird das alles kontrollieren. Es ist der typische Heuschreckenmentalität, die dort auch um sich greift.
Wir haben jetzt diese einzelnen Punkte durchgesprochen. Du kennst die Gegend. Das hört sich an nach einer Goldgräberstimmung dort. Also alles ein absoluter Boom, der da losbricht. Ja. Ja. Paul Bergame fühlt sich absolut wohl auf diesem internationalen Parkett. Wie kann das alles sein?
Ja, Paul Kagame wird hofiert vom Westen. Ich muss sagen, er hat mich auch sehr beeindruckt, weil ich habe das ja erlebt. Er hat seinerzeit, als ich 2010 unten war, propagiert die Ein-Kuh-Familie. Das heißt, jede Familie sollte eine Kuh besitzen, weil dann kann sie überleben. Und das stimmt auch. Ich habe das selber gesehen am Land. Und er hat die Doppelmoral des Westens immer offen kritisiert und ist für seine Leute eingestanden. Und das hat sich allmählich gewendet. Jetzt vertritt er eben die Ansichten der Globalisten. Aber
die wird man ihm aber entsprechend versüßt haben, oder wie steht der Tropfen?
Er kriegt Kredite ohne Ende und dann geht's natürlich auch um das Image. Paul Kagame ist, früher hat es geheißen, ein Diktator, ein Militärdiktator, verachtet die Menschenrechte, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Jetzt ist er der afrikanische Posterboy.
Ja, ist der Posterboy und fühlt sich natürlich sehr wohl, weil er nicht mehr angegriffen wird. Im Gegenteil, die Investoren rennen ihm die Tür ein, jeder will irgendwas in Ruanda machen. Aber es geht auch noch um was anderes. Es geht um die Gesellschaft dort.
Wir haben diesen Bürgerkrieg, der schwebt noch immer in der Vergangenheit und diese Volksgruppen sind sich derartig an die Gurgel gegangen, kaum vergleichbar eigentlich. Die sind aufgehetzt worden durch Radioansprachen und so weiter. Das ist vorbereitet worden und hat sich dann in einem furchtbaren Sturm entladen. Ja. Die Nachbarn, so wie in Jugoslawien, halt nur zur Potenz mehr oder weniger, ist das passiert, haben sich umgebracht und dann kann man nicht sagen, so jetzt ist wieder Frieden und jetzt ist wieder Ruhe. Diese Wunden verheilen, wenn überhaupt, sehr langsam. Wie schaut es in der Gesellschaft aus, in der ruandischen?
Es ist eine aufoktroyierte Versöhnung, es ist eine Scheinversöhnung, das haben mir viele Ruandesen von beiden Seiten, von Tutsi-Seite und Hutu-Seite gesagt.
Diese internationalen Beispiele, wo Ethnien zueinander gezwungen werden, Suharto, glaube ich, in Indonesien oder Tito am Balkan, wenn diese Diktatoren dann weg sind, dann geht's wieder los.
Könnte sein, aber in Ruanda ist es ja anders, denn Ruanda war ein Königreich, es war Ruanda-Urundi, sie hatten einen König und dort lebten die Tutsi und die Hutu Seite an Seite. Die Tutsi waren die Viehzüchter und die Hutu waren in der Landwirtschaft. Und es gab eigentlich keine großen Spannungen, es war eine durchlässige Gesellschaft, die haben untereinander geheiratet.
Du hast jetzt gesagt, die Tutsis waren die Viehzüchter und die Hutus in der Landwirtschaft.
Ja, genau.
Also eher die Pflanzenbauern,
die Bauern und die Viehzüchter. Und es hat funktioniert, bis die Kolonialisten kamen, bis die Deutschen kamen, haben die Tutsis bevorzugt. Die Tutsis sind nämlich die großen, schlanken, etwas hellhäutiger, fast wie Araber, arabischer Typ, haben die bevorzugt, haben ihnen Privilegien gegeben. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918 kamen die Belgier und die haben es auf die Spitze getrieben. Die haben nämlich den Tutsis und den Hutus ID-Karten verpasst mit ihrem ethnischen Status, was an und für sich brutal rassistisch ist. Und haben wiederum die Tutsis bevorzugt. Die Tutsis haben nach dem Prinzip Spalte und Herrsche, haben beide regiert. Die haben dann Vorteile gehabt. Die Kinder konnten gratis in die französischen Schulen gehen. Man hat ihnen hohe Posten gegeben.
Also die privilegierte Klasse, sobald du einen Tutsi-Ausweis gehabt hast.
Warst du privilegiert und selbst die Gerichtsurteile sind milder ausgefallen als jene für die Hutus und die Tutsis durften Priester werden. Die katholische Kirche hat sich nicht erblödet, auch aufgrund dieser ID-Karten die Tutsis, die Hutus von den Priesterämtern auszuschließen. Die Spannungen haben zugenommen. 1962 wurde Ruanda unabhängig von Belgien und dann hat es zu kochen begonnen. Und ausgebrochen ist das dann eben schon in den 90er Jahren, wo es immer wieder zu Übergriffen kam, weil die Hutus gesagt haben, wir lassen uns nicht länger unterdrücken, das geht so nicht. Und dann kam es zu diesem 100-Tage-Massaker, wo wirklich 900.000 Menschen, vor allem Tutsis, abgeschlachtet wurden in einem furchtbaren, mit Macheten und mit allem Möglichen. Und es gab auch hohe Todeszahlen der Hutus. Die Hutus sagen mir, die Zahlen sind nicht korrekt, die hier bekannt gegeben werden. Und Kagame ist dann aus Uganda, aus dem Exil mit seiner Tutsi-Miliz gekommen und hat das Land befriedet und übernommen. So, und was ist jetzt seit 1994? Man muss das aufarbeiten, das ist klar. Es ist ein nationales Trauma. Man hat jetzt immer noch jedes Jahr eine ganze Trauerwoche. Das Problem dabei ist, dass natürlich die Hutus immer noch als die Schuldigen dastehen, auch ihre Kinder, ihre Enkelkinder. Und diese Gruppe der Menschen innerlich schon sehr, sehr wütend ist, weil dieser Schuldkult
das heißt, immer noch brodelt wieder der Zorn.
Es brodelt der Zorn und es gibt auch Leute, die mir gegenüber zugeben, das ist ja gefährlich, was da passiert mit diesem Schuldkult. Und interessant ist aber auch...
Der Schuldkult ist praktisch die carte blanche für die Tutsis, die weiterhin machen können.
Das waren die Opfer, sind die Opfer und Kagame soll ja auch der Tutsi-Ethnie angehören und er hält sich natürlich auch darüber an der Macht, weil die Tutsi-Elite sind überall in den Regierungen, an den hohen Posten, auch in den Unternehmen, die der Staat vielfach hat. Das heißt, er hält sich auch so an der Macht.
Ja, aber wie fällt deine Prognose jetzt aus? Also globalistisches Disneyland?
Also ich höre von Hutus und Tutsis gleichermaßen. Im Übrigen ist es verboten, in der Öffentlichkeit von Tutsis und Hutus zu reden. Also als ich gesagt habe, gehörst du jetzt ein Tutsi oder Hutus, hat man mich entsetzt angeschaut und gesagt, das darf man nicht sagen, das ist per Strafe verboten. Wir sind alle Ruander. Also hier schon ein Identitätszwang. Herrschen tun ja die Clans und jeder weiß, welchem Clan er angehört, davon spricht man auch nicht. Und die Clans entscheiden auch, ob man ganz oben oder ganz unten ist. Also nicht die Ethnie, das ist gar nicht das Problem. Das ist auch in der Regierung der Nepotismus, wo die Verwandten halt alle Jobs kriegen. Aber mir hat man gesagt, das kann total in die Hose gehen, sollte Kagame einmal nicht mehr Präsident werden, wobei ich gehört habe, dass sein Sohn die Macht übernehmen soll. Dann könnte das Ganze wieder aufbrechen, weil diese Versöhnung hat in Wirklichkeit nicht stattgefunden. Da leben Tutsis und Hutus nebeneinander, die sich gegenseitig die Familien abgeschlachtet haben und müssen jeden Morgen sagen, guten Morgen, wie geht es dir, hab einen schönen Tag. So funktioniert das nicht.
Das wird schwierig. Deine Prognose?
Es ist schwierig. Es könnte auch sein, dass diese Globalistenpolitik in Ruanda nach hinten losgeht, weil die ruandische Jugend keine Perspektive hat. Die kriegen keine Jobs, die Ausbildung reicht nicht. Das ist doch
noch einem wirtschaftlichen Traumland.
Ja, schon, für die Investoren und für Kagame und seinen Clan. Aber die Jugend hat nichts davon und die klagen immer wieder, wenn man einem Jugendlichen heute $100 gibt, dann kann er Ausbildung machen, egal welches Handwerk, weil er muss ja selber seine Werkzeuge mitbringen, das ist nicht wie bei uns. Die sind dankbar dafür und sie werden nicht gefördert. Und natürlich, der Herr Präsident hat jetzt unlängst wieder gesagt, wir müssen das Erziehungssystem upgraden in Ruanda. Das hätte er schon lange tun können. Aber wie gesagt, die Politiker schicken ihre Kinder ins Ausland, die studieren in Großbritannien, in den USA und kommen zurück und kriegen die tollsten Jobs im Land.
Also deine Einschätzung schaut so aus, dass es ein kleines Pulverfässchen
bleibt. Ja, bleibt es weiter.
Über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wir werden sehen, wir werden es beobachten. Auf jeden Fall ist es das neue Testareal für die globalistische Absolut. Politik, Absolut. Überraschenderweise. Liebe Cornelia, vielen Dank für deinen Besuch, war wieder sehr aufschlussreich und interessant.
Gerne.
Danke dir.